Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Mein Name ist Luisa Maurer. Ich bin Pastoralreferentin von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Die ewige Stadt steht Kopf. In Rom werden in diesem Jahr bis zu 45 Millionen Pilgerinnen und Pilger erwartet. Denn Papst Franziskus hat für dieses Jahr ein heiliges Jahr ausgerufen. Das passiert in der Regel alle 25 Jahre. Das Motto des Jahres lautet Pilger der Hoffnung. Und zum Thema Pilgern habe ich mir heute einen Experten eingeladen. Professor Dr. Martin Lörsch hat nicht nur selbst schon viele Kilometer auf Pilgerwegen zurückgelegt, sondern war auch als Seelsorger auf dem Jakobsweg unterwegs. Außerdem hat er als Pastoraltheologe sich auch wissenschaftlich mit dem Thema Pilgern auseinandergesetzt. Und er engagiert sich für Menschen auf Pilgerwegen in der St. Jakobusbruderschaft Trier e.V. und seit neuestem auch im Förderverein für den Europäischen Martinspilgerweg. Zu Beginn vielleicht, was bedeutet Pilgern für Sie und was unterscheidet es denn vielleicht auch vom einfachen Wandern?
Also es gibt viele Gemeinsamkeiten mit dem Wandern natürlich, aber beim Pilgern kommt diese spirituelle Dimension explizit noch mit zum Tragen und man hat ein Ziel, das mit einer bestimmten spirituellen Energie aufgeladen ist. Wir nennen es die Wallfahrtsorte, die mit uralter Tradition verbunden Themen fokussieren. Nehmen wir zum Beispiel Lourdes, wo das Thema Krankheit, Behinderung, Menschen mit Einschränkungen im Mittelpunkt steht. Denken wir an Rom, wo wir an die Gründungspersönlichkeiten, Petrus und Paulus, die Apostel, die durch das Martyrium erlitten haben, verehrt werden und man sich der Quellen des eigenen Glaubens bewusst wird. Denken wir an Assisi, wo es der heilige Franz von Assisi ist, der mit seiner Spiritualität revolutionär für die Kirche damals eine Wende, einen neuen Impuls gebracht hat, der bis heute nachwirkt, wenn wir auf Papst Franziskus schauen.
Ja, nach Lourdes ist schon meine eigene Oma gepilgert und Assisi, Rom, Santiago, da war ich selbst auch schon. Es ist ja auch immer was Besonderes dann, welchen Menschen begegne ich dort. In einem Pilgerbericht von Ihnen habe ich gelesen, dass es für Sie besonders war, die Gastfreundschaft auch der Leute dort zu erleben. Wie war das beispielsweise jetzt mal auf dem Jakobsweg?
Ich durfte zweimal als Hospitalero in der Herberge von Astorga Gäste empfangen und betreuen, begleiten und dann anschließend morgens auch die Herberge säubern, aufräumen und putzen. Diese Perspektive der Gastfreundschaft ist eine oft übersehene Dimension, ohne die aber ein Pilgern gar nicht geht. Gerade auf diesen langen, langen Strecken brauchen sie ja Menschen, die ihnen unterwegs Wasser reichen oder Obst, die abends ihnen ein Bett zur Verfügung stellen, in einer Herberge ihnen Aufnahme gewähren. Orte, die für mich von hoher Bedeutung sind, weil an diesen Orten natürlich unglaublich viel an Austausch, an Begegnung passiert, wo Nikodemusstunden nachts sich eröffnen, wo man als Seelsorger mit Menschen auf einmal in eine tiefe Dimension hineingeht, weil sie durch das lange Pilgern, oft wochenlang schon unterwegs, offen geworden sind für Themen, die im Alltag oft verschüttet werden.
Ja, als Seelsorger auf dem Pilgerweg, da haben Sie ja auch recherchiert für das Buch Abenteuer Pilgern. Und da geht es ja auch unter anderem darum, warum Menschen eigentlich eine Pilgerreise machen. Es sind ja viele, deshalb braucht es ja auch so viele Herbergen, von denen Sie erzählt haben. Also was denken Sie, warum machen Menschen Pilgerreisen?
Es gibt, glaube ich, nicht das eine Motiv. Ich habe selbst ja zu der Bandbreite auch ein Stück geforscht und gemerkt, dass sich das Spektrum immer mehr ausfächert. Da ist zum einen das Thema Dankbarkeit. Gestern Abend hatte ich noch mit einem Professor gesprochen und zusammen zu Abend gegessen, der gesagt hat, als ich meine Doktorarbeit abgeschlossen habe, habe ich mich auf den Pilgerweg hier durch die Eifel nach St. Matthias gemacht, um dafür Danke zu sagen, dass das gelungen ist. Ich selbst bin aufgebrochen, nachdem ich die aktive Zeit am Lehrstuhl beendet habe und habe es als Übergang genutzt von der aktiven Phase in die Phase des emeritierten Professors. Es war zugleich wenige Monate nach dem Tod meiner Mutter, so auch das Thema Trauer, Abschied, dem nochmal nachzuspüren und dem auch einen Platz zu geben. Es sind Menschen, die in Krisenzeiten sagen, ich mache einen Cut und sortiere mich neu. Es sind Menschen mit Schulderfahrungen, Scheitern von Beziehungen, Scheidung, ist ein Thema, das verborgen immer auch oft anzutreffen ist. Das Spektrum wird immer breiter und diese ursprünglich religiös-kirchliche Formatierung, die wir in den klassischen Wallfahrtsbewegungen hatten, wenn Pfarrgruppen sich auf den Weg machen, werden immer bunter, immer vielfältiger, immer stärker auch vom Individuum ausgerichtet. Und diesem Thema der Sehnsucht Raum geben oder der Sehnsucht folgen, glaube ich, muss man dann in der Seelsorge immer mehr auch Aufmerksamkeit schenken, um den unterschiedlichen Motiven, den Persönlichkeiten entsprechend gerecht zu werden.
Vielleicht auch so als Auszeit, um vom Alltag wegzukommen und mit Abstand dort den Alltag nochmal zu Hause anzuschauen?
Das ist sicherlich ein wichtiges Motiv, dass ich mich rausziehe aus dem Alltagsgeschäft, mein Handy abschalte und dann einfach nochmal den Kopf klar kriege. Spüre, mit wie wenig ich auskommen kann, dass ich mit 8 Kilo auf dem Rücken als Mann, als Frau vielleicht 8, noch weniger sogar, aufbreche und merke, ich bekomme zur Natur eine neue Beziehung. Ich nehme wahr, dass der Kuckuck morgen mich begrüßt, wenn ich aufbreche. Ich nehme wahr, wie es ist, einen Sommerregen zu auf der Haut zu spüren. Ich nehme wahr, was mir geschenkt wird, dass die Sonne morgens scheint, dass der Regen auf die Erde kommt, dass die Blumen blühen im Frühjahr, dass sie, jetzt letztes Jahr bin ich in Andalusien gepilgert, dann die Sierra Nevada mit der unglaublich tollen Bergkulisse dann vor Augen haben. Das sind Momente, in der ich mit meinem eigenen Körper nochmal neu in Beziehung komme, aber auch mit der Umgebung, mit der Natur und natürlich dann auch mit konkreten Menschen, die mir zufallen, die mir zufällig auf dem Weg begegnen.
Also eigentlich eine ziemlich verrückte Idee. Ich packe jetzt mal einen Rucksack mit 7, 8 Kilo drin und komme damit irgendwie aus. Was ist denn so das Außergewöhnlichste, was Sie auf einem Pilgerweg erlebt haben? Fällt Ihnen da ein konkretes Erlebnis ein?
Ein Pilgerfreund, den ich begleiten durfte auf dem Camino Primitivo von Oviedo nach Santiago vor 3 Jahren, der einen Traum realisieren möchte. Eines seiner 6 Enkelkinder ist blind zur Welt gekommen. Und er möchte sich fit halten, damit in 5, 6, 7 Jahren er mit seinem Enkelkind Theo den Camino gehen kann und erst er dem blinden Kind den Reiz des Caminos erschließen kann. Oder ich denke an eine Begegnung in der Herberge in Granada im letzten Herbst, wo mir ein Schweizer Sozialarbeiter begegnet ist, der die Nachricht bekam, dass seine eigene Tochter mit 17 Jahren MS krank wurde und der wie gelähmt von dieser Erkrankung sich ohnmächtig fühlte, als Papa seine Tochter leiden sah und damit nicht zurechtkam. Und Freunde haben ihm den Tipp gegeben, mach dich auf den Jakobsweg. Und er spürte, indem er sich auf den Weg machte, kamen auch seine eigenen Blockaden auf einmal in Bewegung. Eine der sehr berührenden Begegnungen der letzten Zeit.
Ja, das sind ja schon auch schwere Themen, die die Menschen da dann auf dem Weg mitnehmen und vielleicht aber auch ein Stück weit tatsächlich dann Hoffnung und Perspektiven, die sie dort erfahren, auch wenn das natürlich an so einer schlimmen Situation nichts ändert, aber vielleicht liegt irgendwie wirklich da was auf dem Weg, was einem dann nochmal neue Kraft auch geben kann.
Also ein Ziel vor Augen zu haben und die Themen, die schweren Themen unter die Füße zu nehmen, statt im Rucksack mitzutragen. Sie kennen vielleicht den Berg hinter Astorga mit dem Cruz de Ferro, wo viele Leute Steine symbolisch ablegen, die sie im Rucksack mittragen, um damit ein Stück zu sagen, ich darf es loswerden. Aber auch, ich denke an Prälat Rudi Hagmann aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart, der viele Jahre schon in Santiago in der Seelsorge der Pilger, die dort ankommen, tätig ist, der sagte, ich habe bis zu 4 Stunden in den letzten Jahren im Beichtstuhl gesessen, Tag für Tag. Das heißt, dass Menschen über diese lange Strecke auch sich mit diesem Thema Schuld auch sich selbst und Gott gegenüber, Schuld gegenüber dem Nächsten, dem allernächsten Menschen vielleicht sogar, dann auch nochmal im Sakrament der Versöhnung dann thematisieren und dort die Lossprechung erfahren. Aber natürlich auch unterwegs in den Gesprächen passiert so viel. Ich habe jüngst in einer Pressekonferenz, in einer Videokonferenz gesagt, der Camino ist vielleicht der größte Beichtstuhl, den es im Augenblick gibt, weil dort Menschen in Art Laienbeichte sich miteinander austauschen, über Themen sprechen, die sie vielleicht mit den besten Freunden oder mit der eigenen Partnerin, dem eigenen Partner so nicht zu Hause thematisieren könnten.
Jetzt sind wir ja im Heiligen Jahr und das ist ja auch eine Idee dieses Heiligen Jahres, dass alle 25 Jahre ist, dass man auch da in Rom etwas abladen und loswerden kann, ob man jetzt da an das Ablassgeschäft glaubt oder nicht. Aber es ist zumindest mal auch eine bewusste Möglichkeit, sich nochmal auf einen Pilgerweg zu machen. Und der Papst hat ja als Motto Pilger der Hoffnung gesetzt. Es heißt, man begegnet beim Pilgern den eigenen Sehnsüchten, den eigenen Hoffnungen. Wie haben Sie das erlebt?
Ich bin im Heiligen Jahr nach Santiago. Also da gibt es ja die Regel, dass in dem Jahr, in dem der Jakobusfeiertag, der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt, als Heiliges Jahr gestartet wird. Und ich durfte ja im Heiligen Jahr dann auch wirklich pilgern und durch die Pforte gehen. Es ist schon was Berührendes auch. Und ich habe mir dafür eigens auch die Zeit genommen. Ich bin kurz vor dem Ziel geblieben, habe dort übernachtet und bin dann in den frühen Morgenstunden in die Stadt hineingepilgert, in zur Kathedrale und dann durch die Heilige Pforte durchgegangen. Ja, ich glaube, dass wir so Zeiten, die aus dem Rahmen fallen, und das Heilige ist ja so etwas wie aus dem Rahmen fallen, wir brauchen. Und ich würde aber bei dem Heiligen Jahr in Rom gerne nochmal an das Jubeljahr denken in der jüdischen Tradition, die Frage der Entschuldung. In der jüdischen Tradition gab es ja diese Regel, dass alle 49 Jahren ein Cut gemacht wird und Schulden, die Menschen mit sich tragen, gestrichen wurden, um ihnen eine Chance des Neuanfangs zu öffnen. Und dieses Thema Entschuldung, Neubeginn, auch in der gesellschaftlich-politischen Dimension, würde ich gerne auch ein Stück bewusst mit in das Blickfeld rücken. Und das natürlich dann auch, wir haben das Thema Entschuldung für die Länder des Südens im Jahr 2000 mit Blick auf unsere Partnerkirche in Bolivien und die Menschen in Bolivien getan. Und diesen Gedanken würde ich gerne in diese Weitung auch hineinbringen.
Vielleicht auch dieses Jahr die Möglichkeit, nochmal bei dem ein oder anderen Thema im Kleinen oder Großen von vorne so anzufangen.
So ist es, ja, wirklich. Und das ist ja eigentlich das, was in der Absolution, im Beichtgespräch das Kostbarste ist, eigentlich überwältigend und berührend zugleich, dass Gott mir die Zusage gibt, du bist frei geworden von deinen Themen, deine Vergangenheit muss dich nicht belasten, du darfst neu beginnen. Und diese frohe Botschaft in Übersetzung so rüberzubringen, dass das, was wir da von Gott gnadenhaft als Geschenk erfahren, so runtergebrochen wird, dass Menschen sagen, ich darf aufatmen, ich darf mich aufrichten, ich darf nach vorne schauen.
Wenn jetzt der ein oder die andere sagt, okay, ich möchte gern einen Pilgerweg gehen, aber eine Reise nach Rom oder mehrere Tage oder sogar Wochen nach Santiago kommt jetzt gerade für mich nicht in Frage, muss man ja nicht unbedingt weit wegreisen, um zu pilgern. Wir haben ja auch bei uns vor der Haustür Pilgerwege. Durch Saarbrücken geht sogar ein Stück Jakobsweg. Viele werden auch den heiligen Martin von Tours kennen. Das ist ja der Heilige mit der Geschichte mit dem Mantel und dem Bettler. Und da gibt es auch einen Pilgerweg, den Martinusweg. Der führt von Ungarn, wo der heilige Martin geboren wurde, durch Österreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien und dann eben nach Frankreich bis nach Tours. Auch durch das Bistum Trier geht da ein Stück. An der Grenze zwischen Saarland und Rheinland-Pfalz führt der entlang. Und Sie sind ja jetzt in dem neu gegründeten Förderverein für diesen europäischen Martinspilgerweg. Was bedeutet Ihnen denn dieser Weg und wozu ist der Verein da?
Der Verein hat mehrere Ziele, die miteinander gut gekoppelt sind und damit auch eine tolle Kombination von unterschiedlichen Gruppierungen auch zusammenführt. Es ist natürlich zum einen der Kulturgedanke und es ist der Gedanke der Nächstenliebe, das Teilen in der Symbolhandlung, in der Mantelteilung von Amiens. Aber es ist auch das Thema Pilgern macht ihn von Tours, ist ja unendlich lange, lange Strecken gepilgert. Zweimal mindestens ist es nachgewiesen, ist er von Tours, seiner Bischofsstadt, zu Fuß nach Trier gepilgert, um gegen eine Verweltlichung der Kirche am Sitz des römischen Kaisers in Trier Einspruch einzulegen und zum anderen, um sich für die Priscillianer, eine Armutsbewegung, die in Spanien aufkam, mit Priscillian als Bischof von Avila, deutlich zu machen, man muss mit irrenden Geschwistern streiten, ja, aber man darf sie nicht töten. Und er hat sich dafür leidenschaftlich eingesetzt, so sehr, dass er auch vielleicht selbst in Gefahr geriet, mit Sympathien zu dieser Armutsbewegung, mit denen in einen Sack gesteckt zu werden. Und er hat ja den Kaiser dazu bewegen wollen, es ist leider gescheitert, von einer weltlichen Gerichtsbarkeit abzusehen und das als innerkirchlichen Streit auszutragen. Das ist leider nicht gelungen. Und so ist leider, das muss man jetzt auch wirklich mit deutlichen Worten auch sagen, in Trier das erste Blut vergossen worden, das Christen an Christen vergossen haben. Von daher ist Martin von Tours eine Persönlichkeit, nicht nur, weil er mit meinem eigenen Namen, Vornamen verbunden ist, nicht nur, weil mein eigener Vater 25 Jahre im Heimatort St. Martin gespielt hat, auch eine Persönlichkeit, die ich im Wachsen und in der Beschäftigung mit dieser Persönlichkeit in einer Lebensgeschichte immer wieder als faszinierende Persönlichkeit auch sehe. Und der Verein versucht, diese unterschiedlichen Motive mit Gruppen aus der Kirche, mit Gruppen aus dem kommunalen Bereich, aus der Kulturlandschaft zusammenzubringen, um das gemeinsam zu pflegen, was dieser Mann uns heute zu sagen hat.
Und vielleicht auch diesen Aspekt Kultur auszutauschen. Ich meine, es sind ja super viele Länder, durch die der Weg auch geht. Und den Gedanken, ein Europa irgendwie stark zu machen?
Eindeutig. Eindeutig, gerade jetzt in dieser gegenwärtigen politischen Lage, wo Europa zwischen die Mühlsteine gerät oder in Gefahr ist, zerrieben zu werden oder aufgesplittert zu werden, wo starke Kräfte dabei sind, nationalistische Gruppierungen zu fördern. Wir müssen jetzt nur in die USA und auch Russland schauen, die ein starkes Interesse haben, Europa aufzugliedern und hier diesen Gedanken spirituell aber nochmal zu unterfüttern. Ein Europa als Friedensprojekt, das von Robert Schumann, von Adenauer, de Gasperi nach der Katastrophe des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs gegründet worden ist, und da bin ich selber auch leidenschaftlicher Europäer.
Also vielleicht auch eine Möglichkeit, nicht nur zu pilgern, sondern auch ein Stück Europa zu erfahren, wenn Menschen sich hier dazu entscheiden, einfach mal 3 Schritte vor die Haustür zu gehen und den Martinsweg bei sich hier im Bistum Trier zu suchen.
Und bis an die Grenze. Wir haben ja von Trier aus, es ist nicht mehr weit bis Luxemburg. Direkt auf der anderen Seite in Wasserbillig trägt die Pfarrkirche den Namen des heiligen Martin. Und Martin von Tours ist ja regelmäßig diesen Weg dann durch Luxemburg und dann weiter nach Frankreich gelaufen. Also bewusst auch diese Grenzüberschreitung zu tun, wie wir es mit unseren Freunden in der Jakobusgesellschaft auch getan haben. Und ich sehe meine Rolle als Mitglied und im Vorstand der neuen Martinus-Kulturvereinigung darin, Brücken zu bauen und diese spirituelle Kompetenz, die ich jetzt durch meine Pilgererfahrung gesammelt habe und als Pastoraltheologe dann entsprechend mit einzubringen.
Zum Schluss vielleicht, egal ob die Menschen nun auf dem Martinusweg in diesem Jahr unterwegs sein werden oder nach Rom reisen oder doch dann nach Santiago oder vielleicht ganz woanders unterwegs sind, was wünschen Sie denn in diesem heiligen Jahr allen Pilgerinnen und Pilgern?
Ich wünsche Ihnen gute Erfahrungen. Ich wünsche Ihnen die Erfahrung, dass wir eine Lebensperspektive haben, die wir aus dem christlichen Glauben mit der Verheißung Leben in Fülle verbinden. Ich wünsche allen zugleich auch etwas, was ich im letzten Jahr, als wir einen befreundeten Priester hier in Trier verabschieden mussten, der nach einer schweren Krebserkrankung verstorben ist, der auf seinem Liedzettel bei dem Gottesdienst auf der letzten Seite geschrieben hat: Danke und wir werden erwartet. Also dieser Gedanke, Pilgern ist eigentlich ein Üben auf eine Zielperspektive, die uns mit Christus zusammenführt, dass das Leben nicht in einem Loch, in der Katastrophe, im Tod endet, sondern dass es auf der anderen Seite dieser Wirklichkeit eine Perspektive gibt. Und diese Perspektive im Pilgern wachzuhalten und weiterzutragen. Ich werde erwartet, wir werden erwartet. Und auf der anderen Seite ist da einer, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Soweit es gelingt, Menschen auf diese Perspektive deiner Christusfreundschaft hin zu öffnen, in diese Christusfreundschaft zu erschließen, das wäre ein Anliegen, das ich gerne weiter transportieren möchte.
Das ist doch ein richtiger Hoffnungsgedanke zum Schluss. Also Herr Lösch, vielen Dank für dieses Gespräch und die anrührenden Erfahrungen, die Sie auch geteilt haben und dann auch für alle Wege, die Sie in diesem Jahr und auch sonst noch gehen. Buon Camino.
Muchas gracias. Dankeschön.
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.